uns mal ganz dumm, Darn, eine Dampfmaschine, das ist eine große, runde, schwarze Raum.
Bahnhofs wunderbare Welt der Wissenschaft.
Willkommen bei Bahnhofs wunderbare Welt der Wissenschaft. Die Ausgabe vom 6. März. Willkommen alle Zuhörer, die es schon kennen. Willkommen alle neuen Zuhörer. Heute an Themen haben wir das World Watch Institute und was es über Terroristen sagt. Wie Rattengift schmeckt und vor allem wen es schmeckt. Musik jetzt schon zu hören von Candy Cream aus dem Rhein-Main-Gebiet. Warum der kleine Hobbit schlauer war, als wir denken. Was Nichtraucherprogramme an amerikanischen Schulen bringen. Und wie wir uns einen Harry Potter Zaubermantel basteln.
Sonnenschein und wieder.
Doch zunächst erstmal Candy Cream mit What's Up.
Alles sich verändert, ich doch nur umso mehr, dass nur du durch meine Träume schlenderst. Man sagt.
Und noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Es gibt viel Neues in der deutschen Podcasting-Szene. Nicht nur dieses wunderbare Welt der Wissenschaft-Podcast, es gibt eine ganze Menge andere wunderbare Sachen. Zu immer mehr Themen gibt es Leute, die Podcasts machen. Und eins, bei dem auch ich mache, ist folgendes.
Wieder mal 3 Stunden Podcasts heruntergeladen, aber nur eine halbe Stunde Zeit zum Hören? Dann doch lieber gleich Sushi Radio, der feine Happen für deine Ohren.
SushiRadio.de.
Ja, sushiradio.de kann ich empfehlen. Einfach auf die Seite gehen, runterladen, anhören. Kleine Files, 2 Minuten meistens. Der kleine Happen. Zwischendurch. Die Welt ist nicht von Terroristen bedroht, sagt das World Watch Institute. Sicherheit müsse, so die Forscher, neu definiert werden. Das Ganze in ihrer State of the World Ansprache. Oder wie gesagt, eher Pressemitteilung. Sicherheit ist, sagt das World Watch Institute, nicht, ob Terroristen eine vermeintliche Bedrohung sind, sondern wie gesund die Umwelt ist. Umweltfaktoren müssten wir wichtiger nehmen als bisher. Denn nur so könnten wir verstehen, warum manche Teile der Welt immer stärker unter Druck geraten. Diese Naturbedrohungen können eben auch politische Ursachen haben. Als Beispiele werden zum Beispiel angeführt. AIDS-Viren. Wenn AIDS-Viren sich verbreiten und vielleicht mutieren, dann kennen sie weder den UN-Sicherheitsrat noch kennen sie Ländergrenzen. Darauf müssen wir achten. Oder Naturkatastrophen, die große Auswirkungen haben, wie wir beim Tsunami gesehen haben. Wir können zwar keine Tsunamis verhindern, aber wir können versuchen, die Auswirkungen zu verhindern. In einer der vorherigen Sendungen haben wir mal darüber gesprochen, wie es aussieht, wie ein Tsunami auf eine Küstenlinie trifft, die mit Hotels bebaut ist und wie er auf eine trifft, die Lagunen hat. Das World Watch Institute sagt, keine Armee der Welt kann gegen diese neuen Gefahren kämpfen und deshalb müsse man, so Michael Renner, einer der Sprecher des World Watch Institutes, versuchen, die Rüstungsetats zu verringern und die Umwelt besser zu sichern. Was im Hintergrund trippelt, ist, wo wir gerade bei der Umwelt sind, mein umweltfreundlicher Hund Pepe. Auswirkungen haben zum Beispiel auf die Umwelt auch die asiatischen Länder und das, was sie dort machen, nämlich viel kochen. Gekocht wird in Asien häufig noch auf offenen Feuerstellen. Und jetzt hat man herausgefunden, dass ein Grund für Klimaveränderungen in Asien die Rußpartikel sind, die durch diese Feuerstellen in die Luft geraten. Das Indian Institute of Technology in Bombay hat herausgefunden, dass der Ruß aus menschengemachten Feuer statistisch den größten Anteil an der Luftverschmutzung ausmacht. Man vermutet, dass der Effekt durch Ruß in der Luft über dem Indischen Ozean 10-mal stärker ist als der sogenannte Treibhauseffekt. das Ganze passiert deshalb, weil durch den Ruß mehr Sonnenlicht absorbiert wird, was wiederum bedeutet, dass es zu einer Erwärmung der Atmosphäre und einer Abkühlung der Oberfläche kommt. Die Forscher fanden heraus, dass 42% der Rußpartikel in der Luft von Feuerstellen stammen, 25% aus industrieller Produktion und nur 13% natürliche Ursachen haben, wie Waldbrände oder Vulkanausbrüche. Das ist natürlich leicht gesagt. Das heißt, es muss Programme geben, mit denen unterstützt wird, dass es weniger offene Feuerstellen gibt. Bedeutet aber auch, dass die technische Infrastruktur für nicht feuergetriebene Öfen oder was auch immer erstmal geschaffen wird. I am a woman in love. Ich habe es in der Schule gelernt, manche anderen auch, das Rattengift-Experiment. Meine Mutter war entsetzt, als ich nach Hause kam und gesagt habe: Mutter, gute Nachricht, ich schmecke Rattengift. Meine Biologielehrerin nannte es das Schmecker-Nicht-Schmecker-Experiment und wollte uns damals beibringen, wie Genetik funktioniert. Nämlich, dass es Leute gibt, die genetisch positioniert sind, dass sie Rattengift schmecken. Das Ganze natürlich in sozialverträglichen Verdünnungen. Der Hintergrund dabei ist, dass Rattengift, ich kann es jetzt sagen, bitter schmeckt. Warum aber schmecken manche Leute denn Bitterstoffe heraus, gerade beim Rattengift? Das Ganze, und das hat das Deutsche Institut für Ernährungsforschung herausgefunden, liegt am HTAS2R38. Das ist ein Bittergeschmacksrezeptor-Gen. Was macht das? Dieses Gen gibt es in verschiedenen Variationen und die Art und Weise der Variation bestimmt, wie sehr wir bittere Sachen schmecken. Also zum Beispiel Rattengift in hoher Verdünnung. Jetzt forscht das Deutsche Institut für Ernährungsforschung nicht wirklich nach Rattengift oder allein nach Bitterstoffen, sondern, und sie haben was ganz anderes herausgefunden, dass nämlich diese Eigenschaft, bittere Sachen zu schmecken oder nicht, das Essen beeinflusst. 30% der Bevölkerung schmecken anders bitter, weil sie andere Variationen dieses Bittergeschmacksrezeptor-Gens haben. Ein Beispiel ist das uns sicherlich bekannte Phenylthiocarbanid. Kennt keiner. Aber wer das stark schmeckt, wer also in der Lage ist, genetisch so ausgestattet ist, dass er es stark schmeckt, der mag keinen Spinat oder Blumenkohl. Das finde ich sehr interessant, weil meine Frau zum Beispiel sagt, sie isst keinen Blumenkohl. Und ich immer sage, wie, man kann nicht einfach keinen Blumenkohl mögen. Interessant ist aber, sie hat eine genetisch andere Ausstattung und sie schmeckt Blumenkohl anders, als ich das tue. Deswegen gibt es bei uns keinen Blumenkohl. Die nicht so gute Nachricht ist, und das haben auch die Forscher vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung herausgefunden, wer das Bittere nicht so schmeckt, der neigt zu höherem Fettkonsum und tendiert leider zu höherem Körpergewicht. Gut, dass das hier eine Radio- und keine Fernsehsendung ist. So, und jetzt noch ein bisschen Candy Cream Burn.
Oh, and I need a woman love even in the summertime, my sweetest love. Oh, baby, I need a woman love even in the summertime, the summertime. Oh, baby, I need a woman love even in the summertime, my sweetest love. Oh, baby, I need your warm love even in the summertime, the summertime. I am a woman in love.
Eigentlich heißt er Homo Floresiensis. Genannt wird er von den meisten der kleine Hobbit. Warum? Es ist einer unserer Urahnen. Er ist 18.000 Jahre alt und hat ein 419 mm großes Gehirn. Das Gehirn ist so groß wie das von dem von der Urfrau Lucy. Die war aber 3 Millionen Jahre älter. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wie kann das sein, dass in 3 Millionen das Hirn nicht ein bisschen größer geworden ist? Genau diese Frage haben sich Forscher gestellt und um das erstmal rauszubekommen, mussten sie den Schädel von Hobbit, so wird er halt genannt, untersuchen, haben virtuelle Schädelausgüsse nach einer Computertomographie gemacht und haben unter anderem der Forscher Dean Falk eigentlich ein Schimpansenhirn erwartet. Tatsächlich war es aber eher wie das vom Homo erectus. Es war zwar klein, aber es war leistungsfähiger als bei einem Schimpansen und auch als bei Lucy. Und jetzt ist die große Frage, wie kann das passieren? Ist das nur eine Wachstumsstörung gewesen? Eher nicht, sonst hätte dieses Gehirn sich nicht so ausgebildet. Denn der kleine Hobbit war kleiner als eigentlich die Menschen, die zu dieser Zeit schon lebten. Man vermutet, dass hier ein Nebenzweig des menschlichen Stammbaums gefunden wurde. Es gibt nämlich einen sogenannten Inseleffekt oder das Inselphänomen. Man hat festgestellt, dass auf Inseln sich manche Tierarten oder Menschenarten anders entwickeln, dass kleine Tiere plötzlich groß sind und große Tiere plötzlich klein. Es soll in irgendeiner Form mit dem Nahrungsangebot zusammenhängen. Deswegen war der kleine Hobbit eben klein, weil er auf der Insel Flores lebte. Die ist in Indonesien. Man fliegt nach Bali und dann kann man es fast schon sehen. Das Nichtrauchen ist eine sehr gute Sache. Erlebe ich seit 4 Jahren. Ich werde immer militanter, was das Nichtrauchen angeht, beziehungsweise was Raucher angeht. In den USA hat man versucht, an Schulen mit Nichtraucherprogrammen zu arbeiten. Und jetzt hat das Journal of Adolescent Health diese Programme mal untersucht. Was herauskam, war nicht so gut. Herauskam nämlich, sie bringen nichts. Überhaupt nichts. Der Effekt, den Eltern und Lehrer gewünscht haben, dass ihre Kinder nicht rauchen, ist nicht passiert. Es gibt ein sogenanntes Life Skills Programm. Das hatte am Ende ein bisschen weniger Raucher, weil es breiter ist, weil Medien viel mehr eingesetzt werden, weil es so eine breitere Zahl von Programmen hat. Das klassische Nichtraucherprogramm, böse ist, funktioniert nicht. Zum Schluss noch, wie stricke ich mir einen Harry Potter Tarnmantel? Den gibt es jetzt, zumindest theoretisch. Es gibt zwei amerikanische Physiker, die, so ist im Fachmagazin Nature nachzulesen, eine Art Schutzschild entworfen haben. Und dieses Schutzschild lässt optisch Objekte verschwinden. Möglich macht es eine sogenannte Plasmonschicht, die die Lichtstreuung an der Oberfläche des Gegenstandes vermindert und ihn so nahezu unsichtbar macht. Aber geht das? Nein. Es geht theoretisch nur in der Physiktheorie, also im Labor. Nicht mal im Labor. Es geht im Moment nur auf dem Papier. Was machen die Jungs? Sie haben gesagt, Objekte sind nur deshalb sichtbar, weil sie den Weg des auf sie treffenden Lichts verändern. Da wird ein Teil absorbiert und der andere Teil wird nicht absorbiert, wird reflektiert und wandert so in unser Auge und wir sehen diese Reflexion. Also haben sie gesagt, sie heißen übrigens Andrea Alu und Nader Engata. Also haben sie gesagt, wenn das Ding nur noch absorbiert und nichts mehr reflektiert, dann ist das ganze Ding unsichtbar. Diese Plasmonschicht nun, das ist eine komplizierte Geschichte, die versucht mit Oberflächenelektronen so anzuregen, dass sich die Dichte der Ladungsträger wellenförmig verändert. Und stimmt diese Schwingungsfrequenz dann mit der Lichtfrequenz überein, die auf sie auftrifft, dann könnte sich das in irgendeiner Form neutralisieren. Das Licht würde nicht mehr gestreut. Das ist schön und gut. Das Problem dabei ist nur, dass es immer ein bisschen davon abhängt, welche Lichtfrequenz gerade kommt. Also theoretisch kann man so ein Ding bauen und das absorbiert rotes Licht. Aber leider nur rotes und nicht den Rest. Und das Problem ist noch, dass die Wellenlänge des Lichts müsste ungefähr der Größe des Objekts entsprechen. Und da ist sogar der kleine Hobbit ein bisschen zu groß für.
Wie geht's dir mit mir? Ja, ich frag, wie geht's dir mit mir?
So, für heute war's das schon bei Wannhoffs wunderbarer Welt der Wissenschaft. Wenn Sie ein Thema interessiert, wenn euch ein Thema interessiert, wenn ihr irgendetwas schon immer wissen wolltet, aber zu faul wart, bei Google zu suchen oder einfach die komplizierten Sachen bei Nature nicht verstanden habt, einfach eine E-Mail an mich an wannhoffs.wissenschaft@gmail.com. Gmail wird geschrieben G wie Gustav, M wie Martha, A wie Anton, I wie Ida, L wie Ludwig.com oder einfach auf wissenschaft.wannhoff.de einen Kommentar hinterlassen. Nicht wundern, wenn der nicht gleich erscheint. Ich muss die freischalten. Das Ganze hat mit Spam zu tun, die sonst meine ganzen Kommentare überfluten würde. Aber sobald ich einen Kommentar bekomme, schalte ich den auch sofort frei. Ja, das war's für heute. Ansonsten ein paar Links zu den ganzen Themen gibt es natürlich auch im Weblog wissenschaft.wannhoff.de. Und nochmal die Werbung für sushiradio.de. Einfach mal reinhören, macht wirklich Spaß. Vielen Dank und tschüss, bis nächsten Sonntag.
Von dir interpretieren und am Ende bist du fort und ich bleib hier.
Versprochen.